ARD. SWR Kultur. Forum.
Und da ist heute das Thema der große Aufruhr, 500 Jahre Bauernkrieg im Südwesten. Im Studio ist Gregor Papsch. Es waren hunderttausende Menschen und sie alle verband die Sehnsucht nach Freiheit und Gerechtigkeit, nach dem Ende von Abhängigkeit und Leibeigenschaft. Die Proteste begannen mit Worten, aus Worten wurde Gewalt und aus Gewalt wurde Krieg. Er endete mit der Niederlage der Bauern auf den Schlachtfeldern von Leipheim in Oberschwaben, Saverne im Elsass oder Pfädersheim bei Worms. Zehntausende aufständische Bauern fanden den Tod, ihre Ziele blieben ein Traum. Viel ist heute vergessen von all dem, was sich 1524-25 zugetragen hat. Warum das so ist und warum es sich lohnt, an die Ereignisse vor 500 Jahren zu erinnern, darüber wollen wir in diesem Forum hier bei SWR Kultur sprechen. Wir, das sind Professorin Dr. Sabine Holz, Historikerin und Direktorin der Abteilung Landesgeschichte an der Universität Stuttgart. Dr. Christian Pantle ist bei uns, Wissenschaftsjournalist und Buchautor. Und ich begrüße Dr. Marco Veronesi, Historiker und Kurator der großen Landesausstellung Ufruhr, Utopie und Widerstand im Bauernkrieg im Kloster Schussenried, die dort den Sommer über zu sehen ist. Herr Veronesi, der Bauernkrieg wurde zur ersten großen Massenbewegung der deutschen Geschichte, schreiben Sie im Text zur Ausstellung. Aber dieser Krieg ging ja verloren. Die Bauern hatten gegen die Fürstenheere keine Chance. Das Gegenteil von Freiheit und Gleichheit war die Folge. Warum sollen wir an diesen Krieg trotzdem erinnern?
Ja, einfach deshalb, weil die Bauern für etwas gekämpft haben, was heute mit uns zu tun hat. Die Bauern haben gekämpft für, wenn wir nicht Demokratie sagen wollen, müssen wir doch Teilhabe und Mitbestimmung sagen. Sie haben ganz explizit, so sagt es Artikel 3 der berühmten 12 Artikel, für Freiheit gekämpft. Und das sind Dinge, die eben mit uns heute zu tun haben. Und deshalb erinnern wir an die Bauern und auch Bäuerinnen von damals, ohne dass wir jetzt sagen müssten, das sind die Grundlagen unserer Demokratie heute.
Frau Holz, ich habe gelernt, von dem Bauernkrieg zu sprechen, ist streng genommen nicht ganz richtig, denn es waren ja Aufstände, die parallel an ganz verschiedenen Orten, vor allem eben in Süddeutschland, stattgefunden haben. Würden Sie von der ersten Massenbewegung der deutschen Geschichte sprechen?
Wenn man es vom Ergebnis her betrachtet, war es die erste große Massenbewegung des deutschen Südwestens. Hans-Martin Maurer hat zusammengezählt, dass so 70-80% der Bevölkerung des deutschen Südwestens in irgendeiner Form in diese Aufstände involviert war. Und insofern müssen wir daran erinnern, vor allem auch, weil es sich um Aufstände des gemeinen Mannes handelt. Herr Veronesi hat es eben schon angesprochen, dass hier politische Partizipation verteidigt worden ist, die sich der gemeine Mann durchaus in der Zeit um 1500 bereits erkämpft, ist, glaube ich, das falsche Wort, sondern an der er schon teil hatte. Und diese politische Teilhabe soll zurückgedrängt werden. Und das macht die großen Konfliktlagen aus.
Herr Pantle, Demokratie, Teilhabe, solche Stichworte fielen jetzt schon. Deutschlands großer Volksaufstand heißt Ihr Buch zum Bauernkrieg. Das klingt, und ich unterstelle mal Absicht, ziemlich modern. War dieser Aufstand von 1524-25 zugleich die erste große Wutbewegung in der deutschen Geschichte, die heute sozusagen nur ihre Fortsetzung findet in den Protesten von Klimaschützern, Landwirten oder den Gegnern von Stuttgart 21?
Es war nicht die erste Wutbewegung. Es gab im Mittelalter immer wieder Aufstände, aber die waren regional begrenzt. Was das wirklich Neue ist, dass es nun dieser Aufstand wie ein Flächenbrand fast ganz Südwest- und Mitteldeutschland erfasst hat. Also eine Ausdehnung, wie es bis dahin noch nie gab und auch in den Jahrhunderten danach nicht mehr geben wird. Das war der größte Aufstand in der europäischen Geschichte bis zur Französischen Revolution. Und dieses Ausmaß, kommen wir sicher noch dazu, getrieben durch den Buchdruck, das ist das wirklich Neue an dem Aufstand.
Na, dann haben wir einiges zu diskutieren in den nächsten 45 Minuten. Ich will mal gleich in die Runde fragen, ist der Bauernkrieg heute in Süddeutschland eigentlich noch präsent? Ist er noch erlebbar, auffindbar? Was fällt Ihnen da spontan ein, Frau Holz?
Ich finde, dass er sehr gut noch auffindbar ist, und zwar genau in dieser regionalen Vielfalt, aus der er auch erwachsen ist. Wir können beginnen mit den Museen unten in Hilzingen. Dieses Museum konzentriert sich in erster Linie auf die Aufstände, die mit der Landgrafschaft Thüringen zusammenhängen und schon in den Sommer 1524 reichen. Und über 6 weitere Museen im deutschen Südwesten, über Etappen, immer besondere Schwerpunkte auf die Ereignisse des Bauernkrieges legen. Und ich finde es auch wichtig, dass es diese Museen jeweils in der Region mit ihren spezifischen Schwerpunkten gibt. Das unterscheidet uns von Thüringen. Vielleicht wollen wir später darüber auch noch sprechen.
Darüber sprechen wir auch noch, genau. Herr Veronisi, das Kloster Schussenried, da wo Ihre Ausstellung jetzt gerade spielt, war ja selbst auch ein Schauplatz des Bauernkriegs, habe ich gelernt. Was passiert denn dort damals und was ist davon heute noch zu sehen?
Ja, heute ist davon nichts mehr zu sehen. Das Kloster wurde am 29. März 1525, so wie viele andere Klöster im ganzen Südwesten, vor allem auch in der Region, geplündert von den Bauern. Das hört sich schlimm an, war sicher auch schlimm, war aber auch der Notwendigkeit geschuldet, dass sich die Bauern verpflegen mussten auf ihrem Umherziehen, möchte ich sagen. Es gibt schöne Abbildungen von Plünderungen oder eine berühmte eigentlich nur. Da ging es wohl doch hoch her. Allerdings müssen wir immer dazu sagen, dass sowohl die Schriftquellen als auch die wenigen Bildquellen, die wir davon haben, natürlich von herrschaftlicher Seite stammen und deshalb natürlich, ich möchte sagen, kein gutes Haar an den Bauern gelassen haben. Mhm. Nach den vielen Umbauten des Klosters in der Neuzeit sieht man davon natürlich nichts mehr heute.
Herr Pantler, welche Orte fallen Ihnen spontan ein?
Memmingen ist ein ganz zentraler Ort. Dort wurden die 12 Artikel geschrieben, das Manifest des Bauernkriegs. Und dann eben in der ganzen Region Stühlingen, Waldshut, wo der Bauernkrieg begonnen hat und wo er auch geendet hat. Das sind ganz wichtige Startpunkte. Böblingen, die große Schlacht des Bauernkriegs. Und viele Orte um den Bodensee, Weinsberg, wo die sogenannte Bluttat sich ereignet hat. Man findet da sehr, sehr vieles. Und es ist ja das Besondere am Bauernkrieg, dass so wahnsinnig viel gleichzeitig passiert. Man kann es vielleicht am ersten mit der friedlichen Revolution der DDR vergleichen, wo auch an ganz vielen Orten die Demonstrationenzüge sich gebildet haben. So war es damals auch. Und das macht es so spannend und so vielfältig, weil in kurzer Zeit an wahnsinnig vielen Orten enorm viel passiert ist mit unglaublich spannenden Personen, die jeweils die Anführer waren, auch dieser regionalen Aufstandsbewegungen.
Jetzt haben Sie das eben schon gesagt, Frau Holz. Ne? Es gibt kleinere Bauernkriegsmuseen an ganz verschiedenen Orten, zum Beispiel eben im schwäbischen Böblingen, in Baltringen, in Oberschwaben, in Memmingen, Leibheim. Aber sowas wie eine zentrale Erinnerungsstätte fehlt. Woran liegt das eigentlich?
Ich bin mir nicht sicher, ob sie fehlt. Das Fehlen hat vielleicht damit zu tun, dass es anders als eben in Thüringen nicht eine Person gibt, auf die man den Bauernkrieg so fokussieren kann, wie das in Thüringen mit Thomas Münzer geschehen ist. Hinzu kommt, dass die politischen und wissenschaftlichen Konstellationen in der DDR auch dafür gesorgt haben, diesen Thomas Münzer als Gegenüber zum Fürstenknecht Martin Luther aufzubauen. Also wir denken jetzt wahrscheinlich alle an das große Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen. Und das bekommt ja fast sakralen Charakter, wenn man daran denkt, dass die Leinwand, auf der dieses riesige Gemälde erstellt worden ist von Werner Tübke, dass das auf Leinwand erstellt ist, die Sowjetunion zur Verfügung gestellt hat und die eigentlich dafür gedacht ist, dass dort Ikonen darauf gemalt werden. Ja, das bekommt fast so einen heiligen Schein. Und eine solche Zentralfigur gibt es im deutschen Südwesten nicht. Wenn wir sie suchen würden, wäre es maximal der Truchseß von Waldburg, der Bauernjörg. Und einem solchen Sieger möchte man ja kein Denkmal setzen.
Also Frankenhausen dort eben, wo Thomas Münzer seine Bauernhaufen damals in die Schlacht geführt hat. Und ähnliche prominente Denkmäler im Südwesten, Herr Pantle, sehen Sie auch nicht?
Nein, das gibt's nicht. Das hat eigentlich Thüringen, muss man sagen, ganz geschickt gemacht, indem sie dieses eine große Panoramamuseum haben mit diesem Bauernkriegspanorama, 14 Meter hoch, 123 Meter lang, was wirklich faszinierend ist, also unglaublich. Und sowas gibt's im Südwesten nicht, obwohl der Südwesten der Ausgangspunkt und der Endpunkt ist, also die eigentliche Zentrale des Aufstands. Aber es war eben ein sehr vielfältiges Geschehen, genau, wie Frau Professorin Holz gesagt hat. Das ist wahnsinnig viel gleichzeitig passiert, auf einen Schlag, eben auch getriggert durch den Buchdruck, ist da irrsinnig viel passiert. Mir fällt noch Martin Feuerbacher ein, der Anführer der Württemberger Rebellen, der kampflos Stuttgart eingenommen hat und dann noch ein paar Wochen lang als erster gewählter Regent, wie ein Forscher gesagt hat, als erster freier gewählter Regent Württembergs regiert hat über das Land. Der ist aber interessanterweise in der Erinnerung wieder weitgehend untergegangen. Die dominierende Figur ist natürlich der Truchseß, aber das ist die schwarze Gestalt als Bauernjörg.
Ja, es gibt ja nicht nur nicht diese eine große Figur, sondern auch nicht den einen Erinnerungsort oder eine Handvoll Erinnerungsorte. Sicher, man könnte sagen, Memmingen ist ein großer Erinnerungsort, aber das Spezifikum des Bauernkriegs ist doch eben, dass es eine, ich möchte sagen, dezentrale Geschichte war, wenn man sich die Geschehnisse, die juristische, ja, die Bestrafung der Bauern und Bäuerinnen nach dem Bauernkrieg anschaut, das hat sich in den sogenannten Urfäden niedergeschlagen, dann sieht man, dass jedes Dorf irgendwie beteiligt war. Und deshalb ist eben die Frage, ob eine zentrale Erinnerungsstätte dem Bauernkrieg denn wirklich gerecht werden würde.
Das merkt man ja auch an den Hinrichtungszahlen. Die geschätzten Hinrichtungszahlen sind 2000 bis 10.000. Mhm. Allein die Spanne merkt man schon, es sind alle Schätzungen. Aber es gab nicht monströse Massenhinrichtungen, wie man glauben würde, anhand tausenden Hinrichtungen. Es wurden nicht auf einen Schlag hunderte Menschen hingerichtet nach einer Schlacht, sondern in dem Ort 2, in diesem Ort 3, in jenem Ort 5. Ja. Und so hat sich das sozusagen summiert. Aus vielen kleinen, ausgewählten Hinrichtungen kam man dann zu dieser monströsen Zahl.
Und deshalb ist meines Erachtens genau die Vielfalt der Museen, die im deutschen Südwesten sozusagen, wenn man Rheinland-Pfalz mit einbezieht, also von Nussdorf, Bezug nehmend auf die Schlacht bei Pfettersheim, bis ins bayerische Memmingen als Stadt der Freiheitsrechte heute charakterisiert. Aber eben auch Museen wie Beutelsbach mit einem Voraufstand im armen Konrad einbeziehend, finde ich eine Museumsreihe. Welche Landschaft, und nicht ganz grundlos, aber das kann Herr Veronesi sicherlich noch besser erläutern, geht ja auch die große Landesausstellung dieses Jahr sozusagen in die Fläche. Sie geht nach Bad Schussenried, sie macht es nicht zentral in Stuttgart, ne? Sondern sie geht in eine der großen Aufstandsregionen des Südwestens.
Ich will da noch vielleicht einen Punkt kurz anschließen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit der australischen Historikerin Lyndall Roper, die ein Buch über den Bauernkrieg geschrieben hat. Sie ist für dieses Buch 600 Kilometer mit dem Fahrrad die Schauplätze des Kriegs abgefahren, hat sie mir erzählt. Und sie sagt, erst danach sei ihr klar geworden, wie eng Krieg und Landschaft gerade in Süddeutschland miteinander verbunden sind. Die ländliche Struktur und eben die Dezentralität, die großen Distanzen. Können Sie das nachvollziehen?
Wenn man die Landschaft erleben will, kann ich sehr empfehlen den Schluchtensteig, der vom Schwarzwald von Stühlingen, dem Ort des Beginn des Bauernkriegs, ausgeht, in 120 Kilometer Schleife führt, wo man dann auch zu Fuß gehend erleben kann, wie kann es gewesen sein, dass sich die Menschen fortbewegt haben. Und auch diese Kleinteiligkeit der Räumlichkeiten, der Ort, der Täler, der Wälder, wer auch Zeit hat, das ist auch so ganz unabhängig vom Bauernkrieg, einfach ein ganz toller Wanderweg, in 6 Tagen gut zu machen.
Toll. Also Stühlingen fiel jetzt schon, Frau Holz. Viele einzelne Aufstände an ganz unterschiedlichen Orten, das reicht eben von Südwestdeutschland bis nach Thüringen, aber auch ins Elsass, Richtung Allgäu, nach Österreich, in die Schweiz. Kann man trotzdem sagen, es gab einen konkreten Auslöser, einen Funken, der bildlich gesprochen das Fass irgendwann zum Überlaufen gesprochen hat. Und da begegnet ja immer diese Anekdote aus dem Ort Stühlingen. Und folgt man dieser Geschichte, dann haben nicht zuletzt Schnecken die Unruhen ausgelöst. Was war denn da eigentlich los?
Das ist korrekt. Also historisch tatsächlich nicht wirklich belegt. Aber ich denke, es kann symbolisch dafür stehen, was die Bauern eben empfunden haben. Nämlich eine herrschaftliche Willkür, die ihren Alltag und ihr Leben einfach durchkreuzt hat. In Stühlingen, so heißt es, habe die dortige Landgräfin Clemensia, die Milde, die Bauern aufgefordert, während der beginnenden Erntezeit Schneckenhäuschen zu sammeln, auf dass sie, nein, genauer ihre Mägde darauf Garn aufwickeln können, dass sie anschließend hübsch sticken kann. Ja? Es ist, glaube ich, eine nette Anekdote, aber sie zeigt eben wirklich, mit welchem Selbstbewusstsein die Herren ihre Forderungen gestellt haben und bäuerliche Lebensabläufe komplett durcheinander gebracht haben und auch zeigen, dass sie überhaupt nicht in den Bedingungen bäuerlichen Lebens mitdenken konnten. Und von dort sind dann die Bauern zunächst vor das Schloss der Stühlinger gezogen. Dort haben sie den Landgrafen nicht angetroffen, sondern nur den Vogt. Dann sind sie Richtung Waldshut weitergezogen. Dann gibt es dort vielleicht Kontakte zur reformatorischen Bewegung und schon kommt das Ganze ins Laufen. Denn bei allem ist, glaube ich, nicht zu vergessen, ich würde über alles die große These aufstellen, ohne Reformation kein Bauernkrieg.
Interessant. Wie muss man sich denn das Leben als Bauer in Südwestdeutschland um das Jahr 1525 vorstellen, Herr Veronesi? Da müssten wir jetzt ein paar Begriffe wahrscheinlich wälzen, die wir noch aus der Schule kennen. Leibeigenschaft, Frondienste, Entrichtung des Zehnten und so weiter. Aber unterm Strich, was bedeutet all das für das Leben der Bauern und warum kommt es dann letztlich zu diesen Unruhen?
Ja, wenn wir anfangen, Begriffe zu wälzen und versuchen zu definieren, dann kommen wir heute nicht weit, glaube ich. Denn das hat sich auch, die Leibeigenschaft, die Frondienste, das hat sich alles von Herrschaft zu Herrschaft eben in unterschiedlichem, es war in unterschiedlichem Ausmaße präsent, in unterschiedlichem Schweregrad auch. Bauern, das ist ohnehin, natürlich heißt das Ganze Bauernkrieg. Wir wissen aber zum einen, dass sich auch Schichten in den Städten, Handwerker vor allem angeschlossen haben der Bewegung. Und dann wissen wir auch, dass die Bauern nicht immer Bauern waren. Es gab wohlhabende, reiche Bauern, die meist Lehnsbauern waren. Es gab aber auch Tagelöhner und die sogenannten Söldner, die kaum so viel Land hatten, dass es zum Auskommen gereicht hat. Im Übrigen gibt es auch die These, dass sozusagen Interessenkonflikte zwischen den wohlhabenderen Bauern in den Dörfern und den nicht so wohlhabenden Bauern ein Grund für die Auseinandersetzungen war, dass innerdörfliche Konflikte ausgetragen wurden.
Vielleicht kann man an der Stelle noch ergänzen, es ist ja vor etlichen Jahren bei Leipheim ein Massengrab aufgedeckt worden beim Bau der dortigen Bundesstraße. Und die Skelette, die man dort gefunden hat, ließen sich also in die Zeit des Bauernkrieges datieren. Und die Untersuchung hat aber erbracht, dass diese Skelette keine Unterernährung aufgezeigt haben. Ja? Genau, was eben bedeutet, dass es nicht, wie man vielleicht annehmen möchte, so die unterdrücktesten, ganz kleinen Söldner, die gerade gesprochen waren, sondern dass eben auch wohlhabende Bauern daran teilgenommen haben, die eben entsprechend auch gut ernährt waren und für die es eben um sehr vieles, nämlich um ihre politische Partizipation gegangen ist.
Genau, den Leuten ging es eigentlich nicht schlecht, also was man so heute weiß, aber es ging tendenziell bergab und ich persönlich glaube, dass die Menschen an sich viel mehr darauf reagieren, wie sich etwas entwickelt, als wie der Ist-Zustand gerade ist. Also wenn es einem schlecht geht und es geht langsam bergauf, dann hat man das Gefühl, dann sind die Leute gut aufgelegt. Wenn es einem gut geht und es geht bergab, dann wird die Laune sehr schlecht. Und das kann man vielleicht sogar vergleichen mit heute so ein bisschen. Man hatte das Gefühl, es geht bergab, es werden immer mehr Rechte genommen und wenn man den Menschen Rechte nimmt, dann werden sie wütend und richtig sauer. Und das war sicher einer der wichtigen Auslöser.
Der große Aufruhr, 500 Jahre Bauernkrieg im deutschen Südwesten. Das ist unser Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur mit dem Buchautor Christian Pantle. Er hat eben gerade gesprochen mit der Historikerin Sabine Holz von der Uni Stuttgart und mit Marco Verdonesi. Er kuratiert die große Landesausstellung Ufruhr im Kloster Schussenried. Frau Holz, weil Sie es eben angesprochen hatten, das gängige Bild von den Ereignissen vor 500 Jahren ist ja, dass sich die Bauern gegen extreme wirtschaftliche Not, gegen die Ausbeutung durch ihre Grundherren gewehrt haben. Aber dann ist da mit der Reformation noch eine andere Bewegung mit dem Spiel, eine religiöse Bewegung und aus dem anfänglichen Bauernprotest wurde ein blutiger Krieg. Wie wichtig war denn die Reformation für den Verlauf des Bauernkriegs?
Meines Erachtens hat die Reformation die Legitimation geliefert, die noch im späten Mittelalter vorhandenen bäuerlichen Aufstände und Revolten mit einer neuen Perspektive zu versehen, die überterritorial organisiert sein konnte. Es ging nicht mehr darum, zum alten Recht, zum alten Herkommen im eigenen Territorium zurückzukommen, wo eben Abgaben erhöht worden sind, ohne Absprache und Rücksprache mit den Bauern. Hier wollte man zum Alten zurück. Die Reformation hat eine völlig neue Dimension hineingebracht. Hier ging es jetzt um die Freiheit aller. Und diese Reformation hat es ermöglicht, dass sich die bäuerlichen Aufstände, die zunächst sehr regional spezifisch begonnen haben, letztlich zu einer einzigen großen Aufstandsbewegung zusammenschließen konnten. Da sind wir dann bei den 12 Artikeln der Bauernschaft in Schwaben, wie sie später geheißen haben. Diese Reformation ja förmlich atmet in den allermeisten dieser 12 Artikel.
Da müssen wir
ganz entscheidend war natürlich der Buchdruck für die Ausbreitung, sowohl der Reformation als den Bauernkriegs. Thomas Kaufmann hat ja auch gesagt, Reformation und Bauernkrieg entspringen beide der Druckerpresse.
Denn, der Göttinger Historiker, glaube ich.
Ganz genau, weil der Buchdruck, den gibt es zwar schon seit 75 Jahren, aber was es erst seit ganz kurzem gibt, ist diese Idee, nicht nur dicke Bücher für Gebildete zu drucken, sondern Flugblätter für die Masse. Also das ist schön dargestellt. Es ist in den 1518 ging es so langsam los mit den Flugblättern. 1520 Jahren hat es richtig Fahrt aufgenommen, von anfangs 100 auf Tausende jedes Jahr. Und das war entscheidend für diese Massenausbreitung. Im Prinzip war der Flugblatt damals war das, was heute Smartphones und soziale Medien sind. Eine neue Form der Kommunikation an den üblichen Kanälen vorbei, wo man auf einen Schlag eine große Masse an Menschen erreicht hat. Und so konnte aus vielen regionalen Aufständen diese gemeinsame Bewegung entstehen.
Ja, man hatte eine gemeinsame Sprache eben. Man hatte überregional die gleichen Worte zur Verfügung, mit denen man sich gegen die Herren und auch an die Öffentlichkeit wenden konnte. Und das gilt für die 12 Artikel genauso wie für das reformatorische Schrifttum, das sich verbreitet hat. Ich glaube, das war der entscheidende Punkt.
Das verbreitet sich in bestimmten Schichten der Bevölkerung. Meines Erachtens wird auch bei Thomas Kaufmann man übersehen, dass es eine Gruppe gab, die extrem als Multiplikatoren gewirkt haben. Das waren die Prädikanten, die Prediger in den Städten, die diese Ideen, die sie gelesen haben, auf die Kanzeln gebracht haben und so überhaupt erst ein wirklich großes Publikum ansprechen konnten. Wir sind bei aller Druckerpresse 1525 noch in einer Zeit der Oralität. Es geht immer auch noch um mündliche Kommunikation. Und ich hatte das unlängst bei einem Vortrag schon darauf hingewiesen, wenn man an die Bestrafungen denkt am Ende der Bauernkriege, werden die Bauernkrieger bestraft und die Prädikatoren. Mhm. Ja? Und
die sogar härter bestraft.
Teilweise, teils auch wirklich einfach mit hingerichtet oder sowas, wenn man an den Jakob Wehe oben, den Prediger von Leipheim denkt, der mit der Schlacht bei Leipheim verbunden ist. Das kann ja nicht von ungefähr kommen, dass diese Prädikanten eben anschließend auch zum Feindbild geworden sind. Ja? Und deshalb, die Druckerpresse ist extrem wichtig, aber sie wird eben nur in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe rezipiert. Und dann braucht es noch jemand, der es wirklich in die breite Masse hineinträgt. Das sind meines Erachtens die Prädikanten. Im Sundgau waren 1525 schon jeder zehnte Prädikant zur Reformation übergeschwenkt, hat sich dafür schon interessiert und hat entsprechend gepredigt. Ja.
Wenn wir von der Freiheit sprechen, müssen wir natürlich über den Namen Martin Luther sprechen, um nochmal kurz zurückzublenden. 1520 schreibt der Reformator eben seine berühmte Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Und darin formuliert er diesen berühmten Satz: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Das lesen die Bauern, sie sind fasziniert, Herr Pantle. Ja. Sie sehen in dem Theologen Luther ihren Verbündeten und das war dann ja Sprengstoff im wahrsten Sinne des Wortes? Oder wie würden Sie sagen?
Im wahrsten Sinne Sprengstoff, weil war ja eben ganz entscheidend, dass die ganze Ideen auch von Freiheit ins Rollen gekommen sind, die man auch in den 12 Artikeln liest, Paragraph 3, dass wir frei sind und frei sein wollen, wie sich aus der Schrift erfindet. Und die Bauern haben stark auf die Reformation und Luther gezählt, das sind auch die Forderungen nach freier Pfarrerwahl. Und dann ist er ihnen eben komplett, kann man sagen, in den Rücken gefallen mit seiner furchtbaren Schrift, dann wieder die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern, wo sich eben Luther ganz auf die Seite der Obrigkeit der Fürsten geschlagen hat, weil er selber ja die Freiheit nur in geistlichen Dingen gesehen hat und in weltlichen Dingen eben gesagt, man muss der Obrigkeit gehorchen, selbst wenn sie böse und unrecht ist, dass er sich mit so krassen Worten dann gegen die Bauern wendet und dazu auffordert, die alle zu erschlagen, das finde ich nach wie vor erstaunlich und das muss, glaube ich, da ist die Erklärung, geht noch darüber hinaus, dass vielleicht auch persönliche Verletzungen waren von ihm, dass er ausgebuht worden ist.
Das würde mich mal interessieren, Frau Holz. Mhm. Wie wird das heute gesehen? Luther vom Verbündeten zum erbitterten Gegner. Haben die Bauern da einfach was falsch verstanden? Waren sie zu naiv oder sind sie instrumentalisiert worden? Oder wie ist da heute die gängige Interpretation?
Also Luther hat in der Tat schon von seiner Obrigkeitsschrift her stets darauf Wert gelegt, diesen Vers aus dem Römerbrief Kapitel 13 ernst zu nehmen, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Ja? Mhm. Luther hat da letztlich an seiner Vorstellung von Obrigkeit nichts verändert. Es hat sich eben diese Differenzierung, die er in einer theologischen Schrift verkauft hat, eben in dieser Freiheitsschrift von 1520, die übrigens die Antwortschrift auf die Bannandrohungsbulle war, also er ist da selbst auch involviert. Ja? Mhm. Die feine Differenzierung, denn es gibt ja den Nachsatz, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Hm? Dieser zweite Satz ist nicht rezipiert worden. Es ist nur der Satz mit der Freiheit rezipiert worden. Und Luther selbst ist nach der Erstellung der 12 Artikel von den Bauern befragt worden, was er denn zu diesen 12 Artikeln nun sagt. Ja, er hat ein Gutachten erstellt und er betont in diesem Gutachten eingangs, dass die Bauern alles Recht hätten, mit Flegeln loszuschlagen. Aber dann folgt auch hier der Nachsatz, aber sie haben Gehorsam gegenüber ihrer Obrigkeit zu leisten. Also er war in sich konsequent. Er ist nur, ich weiß, es gibt in der Forschung die Meinung, die Bauern hätten ihn nicht falsch verstanden. Ich denke, sie haben ihn falsch verstanden, denn sie haben Freiheit einfach lebensweltlich verstanden. Sie haben diese Freiheit nachher zurückgebunden. Es war vorher schon von dem Zitat in Artikel 13 der 12 Artikel die Rede. Diese Freiheit ist eine Freiheit, die in eine christliche Schöpfungs- und Weltordnung eingebunden ist. Denn es wird damit argumentiert, wir sind frei und wir sind alle gleich, weil uns Christus in der Sühnetat auf Golgatha das Heil erkauft hat. Allen gleich. Ja.
Die Bauern haben eigentlich einfach das herausgelesen, was sie herauslesen wollten, was auch typisch menschlich ist. Das ist auch heute auch. Jeder liest das heraus aus Texten, was er eben daraus herauslesen will.
Herr Veronesi, lassen Sie uns ein paar andere Namen noch ins Spiel bringen. Sie hatten eben schon gesagt, der Bauernkrieg, Aufstand des gemeinen Mannes, also dieses Zitat Peter Blickle, des Historikers aus den 70er Jahren. Er meinte ja damals, Sie haben das vorhin gesagt, dass eben nicht nur Bauern in den Krieg zogen, sondern sich auch andere Gesellschaftsschichten anschlossen, Städter, Kaufleute, Adelige und sogar Ritter. Und das ist ein ganz bekannter Name, eben Götz von Berlichingen, ein fränkischer Ritter, der in Würzburg aber dann mit den Bauern kämpfte, gegen den dortigen Erzbischof, glaube ich. Warum ist dieser Name heute so prominent? Er hat ja letztlich keine besonders rühmliche Rolle gespielt, wenn ich das richtig weiß. Er hat das sinkende Schiff letztlich verlassen, die Bauern im Stich gelassen.
Naja, der Name ist vor allem durch die Bearbeitung des Stoffes durch Goethe natürlich bekannt. Mhm. Bekannt ist er natürlich auch durch seine eiserne Faust, die er sich hat anfertigen lassen. Bekannt ist er auch durch sein durchaus bewegtes Leben, so in der Umbruchsphase, wo das Rittertum auch nicht mehr so recht wusste, wo es denn hingehört. Zu den großen Fürsten an die großen Höfe, das hat ja Goethe auch so herausgearbeitet, hat es ihn nicht mehr gezogen, man hat sich nicht zugehörig gefühlt. Das Ganze hat sich ja im sogenannten Ritterkrieg 1523, auch erst zwei Jahre vor dem Bauernkrieg, dann manifestiert. Also Götz, und so wird er auch porträtiert in unserer Ausstellung, als jemand, der zwischen den Stühlen sitzt, ein bisschen sich dem hohen Adel nicht mehr zugehörig fühlt, aber natürlich den Bauern irgendwie auch nicht. Und dann kommt eben diese Episode, wo der Götz sich dann, wo er gezwungen wird, er schreibt das ja später in seiner Autobiografie, die man allerdings eben doch gegen den Strich auch lesen muss dann.
Genau, muss man auch in Frage stellen, und wirklich gezwungen.
Er wird dann, so schreibt er, gezwungen, zunächst mal der Bruderschaft der Bauern beizutreten und dann, da sie wohl keinen erfahrenen Hauptmann, keinen erfahrenen Anführer gefunden haben, auch dazu gezwungen, ihr Anführer zu sein. Also sie haben ihn schlichtweg zum Hauptmann gemacht. Und in seiner Autobiografie windet er sich dann später so ein bisschen hin und her. Naja, er hätte es ja nur getan, um Schlimmeres zu vermeiden. Das hat ihm der Schwäbische Bund, der ihm den Prozess machen wollte, später dann auch nicht geglaubt. Und er saß ja dann 10 Jahre quasi in Hausarrest, der Götz. Man wird jetzt nie so genau rauskriegen können, wie er sich denn verhalten hat zu den Bauern. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, zwischen Rittern wie dem Götz und wohlhabenden Bauern, die natürlich auch in der dörflichen Selbstverwaltung eine Rolle gespielt haben, gab es durchaus, soll man sagen, Kontakte, die nicht mehr nur von einer großen Distanz und Hierarchie geprägt waren. Insofern kann man schon auch die These aufstellen, der Götz hat sich auch ein bisschen bereitwillig zu den Bauern gesellt. Meine Meinung.
Also man liest ja auch aus Zeitdokumenten, dass Bauern nachts Grafen besucht haben, um sich mit denen zu besprechen, was ist. Diese große Distanz zwischen niederem Adel und Volk, die gab es so nicht in der Zeit. Also da sprechen zumindest die Zeitdokumente eine andere Sprache. Genau.
Ja, das ist völlig korrekt, weil man eben beobachten muss, sowohl der niedere Adel, bei den Grafen wäre ich mir schon ein bisschen weniger sicher, aber der niedere Adel wie die Bauern, genau, sie werden beide von den großen Territorialfürsten bedroht. Ja, also die stehen beide genauso unter Druck und das mag natürlich dazu führen, dass es hier auch gewisse Koalitionen gegeben hat. Ja.
Also anderer prominenter Name, Frau Holz. Mhm. Georg Truchseß von Waldburg, fiel auch schon, genannt der Bauern-Jörg, sozusagen der Hauptgegenspieler der Bauern auf Seiten der Fürsten des Schwäbischen Bunds, ein gnadenloser Mann, was man so hört. Mit ihm sind einige der größten Schlachten verbunden in Leipheim, in Weinsberg, Böblingen, mit Zehntausenden getöteten Bauern. Welche Rolle hat er gespielt?
Er war Beauftragter des Schwäbischen Bundes, eines Bündnis, das 1488 eingerichtet worden ist, zur Landfriedenswahrung. Und die Bauern mit ihren Aufständen verstoßen nun eben gegen diesen vereinbarten Landfrieden. Und der Truchseß wird beauftragt, hier wieder für Ordnung zu sorgen, was er übrigens im späten 15. Jahrhundert auch schon getan hat. Ja? Wieder für Ordnung zu sorgen. Und er ist einfach der große militärische Führer, der für viel Geld das Militär anführt, die Landsknechte anführt und über große strategische militärische Erfahrung verfügt. Und deshalb den Bauern keine Chance gibt. Wenn man schaut vor Weingarten auf dem Altdorfer Feld, da sind die Bauern mal in einer größeren Zahl überlegen. Und der Truchseß ist ein so schlauer Stratege, dass er erst einmal verhandelt, bis ein Heereskontingent, das noch jenseits der Alpen in einer Schlacht bei Pavia gebunden war, siegreich zurückkehren kann und die Truppen des Truchsessen verstärkt. In dieser Funktion handelt der Truchsess erstmals einen Vertrag, den Weingartener Vertrag, aus. Also natürlich eigentlich eine strategische Geschichte, um Zeit zu gewinnen. Ja? Der Vertrag selbst hat anschließend keine wirklich große Bedeutung. Er bringt nicht viel Vorteile für die Bauern ein.
Wobei das Spannende ist, dass nach dem Sieg im Bauernkrieg der Herren hat sich kaum jemand dann an die Vereinbarungen und Verträge gehalten. Und ausgerechnet der Truchsess, der ungefähr 20.000 Menschenleben auf dem Gewissen hat, ist dann einer der ganz wenigen, der tatsächlich diesen Vertrag einhält und dann auch seinen eigenen Leibeigenen in Verhandlungen mit denen den Vertrag schließt. Und denen mehr Rechte gibt, dass sie sich zum Beispiel frei heiraten dürfen, dass sie sich jederzeit aus der Leibeigenschaft freikaufen dürfen, dass die Fronarbeit bezahlt wird. Also diese schwarze Schreckensgestalt, der 100 Jahre später, wo man noch sagt, in Überlieferung, man wird ja den Herrn Jürgen zeigen, um Kinder zu schrecken, der ist dann plötzlich, zeigt er sich von einer ganz anderen Seite, als ein Mann, der sein Wort hält und dann... Eine Ausnahmeerscheinung. Also es ist eine ganz faszinierende zweiseitige Figur.
Absolut. Und man muss aber umgekehrt sagen, wo fehlen denn diese 20.000 Bauern, die er hat ermorden, erstechen, auf der Flucht erschlagen, in der Donau ertränken lassen? Ja? Sie fehlen ja auch als Arbeitskräfte in diesen adligen Grundherrschaften. Und auch das mag ein Moment sein, warum man doch einhält, Urfäden schwören lässt, Verträge mit den eigenen Untertanen schließt, wie es der Truchsess getan hat, und noch darauf achtet, dass es anderer Adel in der Nachbarschaft nicht zu stark mit seinen Untertanen treibt.
Ja. Der Schwäbische Bund hatte sogar bei Kempten dann am Ende seines Feldzugs ihn angewiesen, er soll endlich mit dem Brennen aufhören, und zwar sofort und zum Höchsten, weil es nicht die Idee ist, das ganze Land zu verderben. Und er hat dann pampig geantwortet, so, ihm brauchen Sie nicht erklären, wie es Krieg führen geht. Also auch die Herren wollten nicht, dass alles kaputt gemacht wird.
Aber wie erklärt sich, Herr Veronesi, eigentlich diese ungeheure Brutalität, von der wir jetzt gehört haben, von der ich auch wirklich erstaunt gelesen habe, in den großen Schlachten, also bei denen wirklich zehntausende Bauern abgeschlachtet wurden, allein in Saverne im Elsass, glaube ich, 18.000 Bauern, die Überlebenden werden noch gnadenlos verfolgt.
Das ist
warum so brutal? Ja?
Die Frage nach der Brutalität ist wirklich eine schwierige Frage. Die nach den Zahlen kann man vielleicht ein bisschen besser einordnen. Wir haben die Zahlen auf der chronikalischen Überlieferung und da werden wirklich unterschiedliche Zahlen genannt. Zur gleichen Schlacht schreibt ein Chronist, es sind mehrere hundert Tote, beim anderen Chronisten sind es mehrere tausend Tote. Deshalb haben wir wirklich ein Problem, diese Zahlen hochzurechnen, weil Sie sehen, das gibt doch erhebliche Unterschiede in der Zahl der Toten, die wir dann annehmen dürfen. Wir sind so weit, dass wir sagen, 100.000 Tote ist wohl mit Sicherheit zu hoch gegriffen, aber wie viel weniger, das ist wirklich schwer zu sagen. Die Brutalität ist schwer zu erklären. Zum einen gab es natürlich die Episode in Weinsberg, wo die Burg von den Bauern des Neckartaler Haufens gestürmt worden ist. Und am Tag darauf die adlige Burgbesatzung hat man durch die Spieße laufen lassen, sprich Morde. Das wurde von den Bauern natürlich als ein Urteil dargestellt, aber das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Adel im ganzen Land, die Nachricht hat sich natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet, dass der Adel im ganzen Land gesehen hat, die meinen es ernst, die sind zu vielem fähig. Und das ist schon einer der Wendepunkte, wo
aber man muss auch sagen,
dann beim Schwäbischen Bund doch auch die Meinung über das Vorgehen ändert.
Ja. Aber diese Bluttat ist ja 12 Tage nach dem ersten Massaker an Bauern, nach der Schlacht von Leipheim, wo mindestens tausend, wenn nicht tausende Bauern eben schon vom Truchsess erschlagen wurden. Also noch vor dieser Bluttat von Weinsberg, wo man sich
es geht ja nicht um Schuld. Es geht nur darum, dass der Adel im Südwesten gesehen hat, was passiert ist, gehört hat, was passiert ist in Weinsberg. Ob das jetzt recht war oder unrecht, ob es Leipheim vorher gegeben hat, natürlich hat es das gegeben, aber das hat die ja nicht interessiert. Interessiert hat die ja nur sozusagen der Gedanke, oha, es könnte uns durchaus an den Kragen gehen. Und man sieht das schon, dass also in der Korrespondenz des Bundes, dass da ein Wendepunkt da ist.
Ja, in der Folge schließen sich hier auch bis hin zum Erzbischof von Mainz hohe Adlige der christlichen Vereinigung an, ja, aus Furcht, was ihnen geschehen könnte, wenn sie sich eben nicht für den...
Ich denke nur halt, dass Leipheim zeigt 12 Tage vorher das erste große Massaker, dass sie eben Weinsberg das verstärkt hat, aber sie haben sozusagen sowas wie eine Bluttat von Weinsberg nicht benötigt, um die Massaker an den Bauern zu begehen.
Das ist sicherlich richtig. Sie haben es genauso wenig benötigt wie auch Luthers Schrift von den räuberischen oder mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern. Denn auch hier wurde längst zuvor zugeschlagen.
Ja. Also, so ein paar Protagonisten haben wir jetzt erwähnt. Martin Luther, Thomas Müntzer, Götz von Berlichingen, Georg Truchsess von Waldburg. Und wir müssen, glaube ich, festhalten, die allermeisten Namen hinter den Ereignissen von 1525 kennen wir heute natürlich nicht mehr, vor allem nicht die der Bäuerinnen und Bauern. Und noch weniger eben weiß man etwas über die Rolle der Frauen in diesem Krieg. Aber Frau Holz, ein Name einer Frau ist mir dann doch begegnet, Margarete Renner genannt, die schwarze Hofmännin, die in oder bei Heilbronn gelebt hat.
Sie war im Kontext des Neckartaler Odenwälder Haufens aktiv und sie hat sich dort, ja, wie muss man sagen, agitatorisch hervorgetan. Ja. Sie hat den Bauernkrieg befördert. Das Interessante aber ist, ihr männlicher Part, Jäcklin Rohrbach, ist später auf brutalste Weise hingerichtet worden. Frau Renner ist mit dem Leben davon gekommen. Ja. Das heißt, man konnte ihr vielleicht doch nicht so vieles nachsagen, wie man es gerne getan hätte. Ich glaube nicht, dass es eine Rücksichtnahme auf die Frau war, die sich hier am Bauernkrieg beteiligt hat.
Man findet ja übrigens bei den Skeletten von Leibheim, die neueste Ergebnis ist, dass wohl ein Skelett weiblich war.
Genau, ja.
Und man sieht auch auf alten Holzschnitten, die Waffen haben natürlich die Männer getragen. Das war in Europa so, Waffen, Köpfe einschlagen machen Männer. Aber man sieht auch in alten Holzschnitten, wie Frauen und Kinder neben den mit und neben den Herren mitziehen, den Rebellenherren.
Das ist das Typische sozusagen im Militär. Dross ziehen eben auch Frau und Kind mit.
Ja, das sind die typischen Landsknechte,
genau,
Drosse.
Eben. Besonders interessant ist,
anders,
ja, das hat Herr Eitel herausgearbeitet in der Weißenauer Chronik, von der, glaube ich, vorhin schon mal indirekt die Rede war, als es um die Bildquellen gegangen ist. Dort haben wir eine Abbildung aus dem Jahr 1525 oder zum Jahr 1525, das in dem großartigen Wimmelbild dieser 11 Blätter eine Frau zeigt. Und das Spannende daran ist, 200 Jahre später, 1725, wird ein Faksimile angefertigt. Und wie Herr Eitel uns bei unserer Tagung in Bad Wildsee vorgestellt hat, 1725 gibt es diese Frau nicht mehr. Sie ist wegretuschiert.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Das ist ja spannend.
Ja.
Sie hören SWR Kultur, das Forum. Und wir reden über den großen Aufruhr vor 500 Jahren, den Bauernkrieg im deutschen Südwesten. Mit dabei die Historikerin Sabine Holz von der Uni Stuttgart, der Buchautor Christian Pantle und Marco Verdonesi, einer der Macher der großen Landesausstellung Ufruhr im Kloster Schussenried. Der Bauernkrieg, extrem blutig, haben wir gelernt, aber mitten in diesem Krieg verfassen die Bauern eine Schrift, die heute kaum jemand kennt, die sogenannten 12 Artikel. Da formulieren sie Forderungen nach einem besseren Leben und der zentrale Satz in dieser Schrift lautet: Wir haben beschlossen, dass wir frei sein wollen. Wollen, glaube ich sogar, heißt es.
Genau.
Original. Lassen Sie uns zum Schluss, Herr Pantle, nochmal über diesen Freiheitsbegriff sprechen und wie revolutionär er damals möglicherweise war. Welche Vorstellungen hatten denn die Bauern damals? Was waren die wichtigsten Forderungen?
Also sie hatten ganz konkrete Forderungen, weniger Fronarbeit, weniger Abgaben. Aber das hier war wirklich revolutionär, weil Freiheit ist da auch in einem ganz neuen Begriff verwendet, weil Freiheit war im Mittelalter immer in Form von Privilegien verwendet. Freiheit von Abgabenpflicht, Freiheit Handel zu treiben, also immer speziell etwas zu tun. Und hier wird jetzt Freiheit in einem großen philosophischen Sinn verwendet. Aus der Schrift folgert sich, dass wir frei sind und frei sein wollen. Und das ist wirklich was Neues und Großes.
Ja, ich würde mich anschließen, das ist wirklich neu. Der Rest dessen, was in den 12 Artikeln steht, hat man schon in früheren, diese Beschwerdeschriften in der Art der 12 Artikel gab es ja schon länger. Auch wenn sie nicht schriftlich überliefert sind, wissen wir, dann sind diese Beschwerden eben mündlich vorgetragen worden. Und es dürfte sich in den Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten davor, immer um ähnliche Beschwerden gehandelt haben. Und was wir mit Sicherheit sagen können, dass ganz ähnliche Beschwerden sich noch in Beschwerdeschriften des 18. Jahrhunderts, wenn Sie in irgendein Dorfarchiv gehen, finden. Das ist quasi immer das Gleiche. Holz aus dem Wald, die Bewirtschaftung der Allmende, die Höhe der Dienste, der Fronen, der Abgaben etc. Aber da rutscht in den 12 Artikeln eben dieser eine Satz rein. Ja, es erfindet sich mit der Schrift, dass wir frei sind und wollen sein. Und das ist doch irgendwie plötzlich was anderes. Und das ist zum einen Freiheit steht ja drin, aber auch so dieser, zwischen den Zeilen mag man doch diesen Gedanken der Menschenwürde rauslesen, meines Erachtens.
Ja, absolut.
Mit dem ganz extremen Bezug eben zur Reformation, um nochmal zu meiner steilen These zurückzukommen. Denn in diesem dritten Artikel heißt es denn eben auch, ja, wir wollen frei sein, und zwar mit der Begründung, dass Christus alle mit seinem kostbaren Blutvergießen erlöst und erkauft hat. Und dann eben den Nachsatz, den Hirten gleich wie den Höchsten Adligen zu ergänzen. Das ist wirklich groß.
Ja? Spannend finde ich auch noch den Punkt 9, der oft übersehen wird, wo sie eben sagen, wir werden zum Teil aus großer Gunst bestraft, zum Teil aus Missgunst. Wir wollen aber nicht, dass wir nach Gunst bestraft werden, sondern nach geschriebenem Strafrecht, nach der Sachlage. Dass da die Forderung ist nach einer unabhängigen, objektiven Justiz. Und das ist auch was, was später ein großes Menschenrechtsthema wird.
Was man vielleicht auch sehen muss, was ja im Nachgang zum Bauernkrieg denn auch passiert. Es ist ja mitnichten so, wie es uns Günter Franz noch sagen wollte, dass die Bauern nach dem Bauernkrieg in einer dumpfen Masse ohne jede Teilhabe an ihren eigenen lebensweltlichen Aufgaben in der Versenkung verschwinden. Es wird ja weiterhin Protest geben. Es gibt weiterhin Protest, der aber auf die Territorien beschränkt bleibt, der nicht mehr territorienübergreifend ist. Die Bauern solidarisieren sich nicht mehr mit den Bauern der Nachbarregionen. Aber die Herren haben verstanden, dass man zum Konfliktaustrag nun Rechtsinstitutionen einrichten muss, dass schiedsgerichtliche Verfahren, Gerichte eingerichtet werden. Was bedeutet, dass die Bauern wieder als gleichwertige Rechtspartner betrachtet werden. Und das ist meines Erachtens in diesem Kontext ebenfalls sehr wichtig für die weitere Entwicklung.
Es gibt ja 1555 eben durch den Beschluss eine richtig modern anmutende Rechtswegegarantie, dass Untertanen, wenn sie vor örtlichen Gerichten gegen ihren Herrscher ohne Erfolg vor Gericht gezogen sind, dass sie dann in Berufung gehen können vor die höchsten Reichsgerichte. Und manche Forscher sprechen auch von dem rechtlichen Krieg, der dann um 1600 große Ausmaße angenommen hat. 700 Klagen im Jahr, also 2 pro Tag. Manche Herren haben gegen die böswillige Prozessiererei, über die böswillige Prozessiererei ihrer Untertanen geklagt. Dass sich das wirklich aufs Rechtliche verschiebt. Und anscheinend ist auch ein Vertrauen in die Rechtswege.
Genau, also diese Befriedung durch Verrechtlichung, das ist die These, die funktioniert, glaube ich, ganz gut im Laufe des 16. Jahrhunderts. Man muss allerdings schon auch dazu sagen, das hat im 15. Jahrhundert zwar noch nicht in dem Maße institutionalisiert, aber doch auch funktioniert.
Ja, ist richtig.
Es gab immer Schiedsgerichte. Die Bauern konnten sich an ihre Herren wenden. Sie konnten sich, wenn es zu keiner Einigung kam, und wie gesagt, es ging immer um ganz ähnliche Forderungen und Konflikte, konnten sich an Schiedsgerichte wenden. Auch der Schwäbische Bund. Man hat sich an den Schwäbischen Bund als, Frau Holz sagte es, als Landfriedenswahrer gewendet, und der Schwäbische Bund hat nicht immer nur im Sinne der Herren entschieden. Das stimmt einfach nicht. Er hat durchaus auch im Sinne der Bauern zumindest aber hin und wieder entschieden. Und auch der Instanzenweg ganz nach oben bis zum Kaiser stand im Grunde offen.
Es gibt, richtig.
Wir zeigen vielleicht ganz kurz noch, wir zeigen in der Ausstellung auch eine Urkunde, wie der Kaiser denn Abt von Kempten anweist, sich doch bitte um die Angelegenheiten einer anderen Herrschaft zu kümmern und dort als Schiedsrichter tätig zu werden, weil dieser Konflikt zwischen dem Herr und den Bauern nicht lösbar ist.
So, interessant. Jetzt haben wir sogar schon ein bisschen über die Nachgeschichte des Bauernkrieges gesprochen. Finde ich gut. SWR Kulturforum. Wir müssen auch leider zum Ende kommen. Eine Frage habe ich noch zum Schluss an Sie drei. Liegt es am großen Jubiläum? Jedenfalls sehen manche in den 12 Artikeln, also in dem Dokument aus Memmingen, die Formulierung der universellen Menschenrechte quasi schon vorweggenommen. Lange vor der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, der Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution. Herr Veronesi, würden Sie auch so weit gehen?
Nein, man würde der Aufklärung, glaube ich, doch Unrecht tun, wenn wir sagen würden, da steht schon alles. Wir haben es vorher gesagt, in dieser Formulierung, frei sind wir und wollen es sein, klingt etwas an. Da ist ein Gedanke da, auch ein gewisses Bewusstsein da, aber meines Erachtens ist es eben noch nicht viel mehr, und deshalb dauert es eben auch noch mal bis zur Aufklärung, letztlich zur Französischen Revolution, bis sich Menschenwürde, allumfassende Freiheit dann durchsetzt.
Es ist ein Postulat, das hier in dieser Schärfe erstmalig formuliert wird, das aber sicherlich auch eben in den Kontext einer ständischen Gesellschaft eingepasst werden muss, denn es darf ja auch nicht übersehen werden, dass die Bauern durchaus in obrigkeitlichen Strukturen weiterleben wollten. Sie wollten nur eben mit eigener Teilhabe daran beteiligt werden, und sie wollten vor allem die Ungerechtigkeiten beseitigt haben.
Ich persönlich glaube auch, dass der Bauernkrieg so ein Spiegel ist für die jeweilige Zeit und ihre Interessen und Vorlieben, wenn man auf den Bauernkrieg zurückschaut, weil das war ja eine wahnsinnig heterogene Bewegung. Irre viele Menschen aus den verschiedensten Gründen, von Raublust bis zu hehren Zielen, haben sich erhoben, und man pickt sich dann immer so in der jeweiligen Epoche das raus, was einen interessiert. Jetzt sind es die Menschenrechte, in der DDR war es die Revolution, bei den Nazis waren es die deutsche Volkskraft und Tugenden, davor waren es die bösen Ungehorsamen. Ich glaube, das ist auch ein Spiegel immer für die jeweilige Zeit, weil es so viel facettenreich ist.
Der große Aufruhr, 500 Jahre Bauernkrieg im deutschen Südwesten, das war unser Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur. Und es haben diskutiert die Historikerin Sabine Holz von der Uni Stuttgart, der Buchautor Christian Pantle. Der Bauernkrieg, Deutschlands großer Volksaufstand, heißt sein Buch zum Thema. Und ich bedanke mich bei Marco Veronesi. Er ist einer der Macher der großen Landesausstellung im Kloster Schussenried. Aufruhr, Utopie und Widerstand im Bauernkrieg zu sehen bis Anfang Oktober. Herzlichen Dank an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.